Wir kaufen Whisky nach Farbe. So sehr wir uns auch bemühen, diesen Reiz auszublenden, es funktioniert nicht. Denn selbst wenn du dich bewusst dazu entscheidest, nicht nach der Farbe zu gehen, hat dein Gehirn diese Entscheidung schon lange vorher für dich getroffen. Dunkle Whiskys verkaufen sich daher besser. Einfach, weil du mit dieser intensiven Farbe mehr Aromen, einen intensiveren Geschmack und letztlich eine höhere Qualität verknüpfst. Das kann man zwar mit viel Training reduzieren, ganz los wird man das aber nicht. Einer der Gründe, warum bei manchen Whiskys mit Farbstoff nachgeholfen wird. Ich unterhalte mich daher in diesem Interview mit Professor Dr. Büte darüber, warum Farbstoff in der Whiskyproduktion tatsächlich zum Einsatz kommt, welche Wandfarbe ein Tastingraum am besten haben sollte und mit welchen Whisky-Verpackungen uns Hersteller zum Kauf animieren können. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Du nimmst deinen Lieblingswhisky, ziehst den Korken aus der Flasche und schenkst dir ein Glas ein. Die meisten von uns würden jetzt sagen, sie riechen dieses oder jenes Aroma, vielleicht Apfel, etwas Vanille oder auch rauchige Noten. Bevor du diese Düfte aber wahrnimmst, hat dein Gehirn bereits zahlreiche Aromen in deinem Kopf erstellt. Also lange bevor du deine Nase auch nur in die Richtung des Glases bewegt hast. Der Auslöser? Die Farbe des Whiskys. Eine rötliche Farbe sagt deinem Unterbewusstsein, hier kommen gleich rote Früchte, hier kommt gleich ein süßlicher Geschmack. Eine helle, gelbliche Farbe sorgt vor deinem inneren Auge hingegen für gelbe Früchte, wie zum Beispiel Ananas. Was hier unterbewusst in deinem Gehirn abläuft, ist bedingt durch die Evolution. Und es ist wichtig. Dass dieser Prozess abläuft, wissen aber auch Hersteller von Genussmitteln wie eben Whisky. Die Farbe ist daher ein entscheidendes Kriterium bei der Herstellung eines Single Malts. Und in Fällen, wo das Fass halt nicht das lieferte, was es sollte, tja, da wird in manchen Fällen dann mit Farbstoff nachgeholfen. Über diese Farbmanipulation unterhalte ich mich nun mit Professor Dr. Büte. Er promovierte in Neuropsychologie und Umweltgestaltung, ist Vorsitzender des Deutschen Farbenzentrum e.V. und Professor für Didaktik der visuellen Kommunikation der Universität Wuppertal. Du erfährst im Interview zudem, warum dir Whisky an einem sonnigen Tag anders schmeckt als an einem regnerischen und welche Wandfarbe sich besonders für den Whisky-Genuss eignet. Viel Vergnügen mit dem Interview. Herr Büte, vor kurzem erschien ja Ihr neues Buch »Die geheimnisvolle Macht der Farben und wie sie unser Verhalten und Empfinden beeinflussen«. Wie lange haben Sie eigentlich an dem Buch gearbeitet? Weil es hat ja schon einige Seiten gehabt.
Ja, faktisch geschrieben habe ich ungefähr 1,5 bis 2 Jahre, aber recherchiert habe ich tatsächlich schon mein Leben lang, kann man sagen. Ich bin seit über 20 Jahren eigentlich in dem Segment der Farbforschung irgendwie tätig. Ich habe mal angefangen als Steinmetz, dann als Architekt, dann irgendwie promoviert im Bereich der Neuropsychologie und insofern ist es ein weiter Weg gewesen, tatsächlich bis zu diesem Buch zu kommen.
Okay, was war so jetzt rückblickend der schwierigste Teil an der Arbeit?
Ja, für mich war es sehr interessant. Ich leite seit über 10 Jahren das Deutsche Farbenzentrum und mache da immer interdisziplinäre Tagungen mit die größten der Welt, wo so Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen der Farbforschung zusammenkommen. Und da war natürlich interessant für mich jetzt auch diesen Bereich der Biologie, den man zum Verstehen der Farbe braucht, der Evolutionsbiologie, richtig mit dazu zu bekommen. Also dass man wirklich merkt, okay, warum sehen wir Menschen eigentlich über Farben, überhaupt Farben, wozu sind die da? Warum beschäftigt sich unser Gehirn wirklich irgendwie mindestens 60% eigentlich irgendwo seiner Zeit irgendwie mit der Verarbeitung von Farbinformationen und was hat das eigentlich für eine Bedeutung für unser Leben? Und diese ja naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zu integrieren und da mal so einen Spanner aufzumachen, das war tatsächlich für mich total spannend. Und natürlich allgemein verständlich zu erzählen und nicht in so einer Wissenschaftssprache, das ist auch immer wieder aufregend, das auch hinzubekommen.
Welche Bedeutung hat das Farben oder generell das Sehen jetzt im Vergleich zu den anderen Sinnen unseres Körpers, also Tastsinn, Hörsinn?
Ja, wir müssen sagen, wir Menschen sind tatsächlich Farbmenschen. Also wir verbrauchen tatsächlich den größten Teil unserer biologischen Ressourcen dafür, Farbinformationen zu dekodieren, die wir über das Licht erhalten. Das hört sich erstmal kompliziert an. Aber wenn wir jetzt tatsächlich durch unsere Augen blicken, merken wir, alles um uns herum ist eigentlich, besteht aus Farben. Ja, und aus diesen Farben setzt sich die Welt zusammen, setzt sich unsere Wirklichkeit zusammen. Und natürlich ist das so, dass die Farben alleine nichts bedeuten, sondern wir alle anderen Sinne auch brauchen, um den Farben tatsächlich auch Bedeutung zuzumessen. Also wir müssen Farben riechen und schmecken und tasten und so weiter. Irgendwie sonst bleiben wir tatsächlich irgendwo auf so einer Stufe stehen, die man irgendwie mit Blindheit gleichsetzen kann.
Okay, basieren dann die Inhalte des Buches jetzt so in erster Linie auf Ihren Erkenntnissen aus Lehre und Forschung? Sie haben ja gesagt, die Schreibarbeit selber war so 1,5 Jahre, aber der große Teil des Eisbergs war eigentlich schon davor. Oder waren bei dem Buch jetzt so auch einige neue Erkenntnisse dabei, also so quasi so Erlebnisse für Sie, die sich so quasi aus aktuellen Recherchen ergeben haben?
Ja, es tatsächlich gab einige neue Erkenntnisse. Also wenn man mal zurückgeht und überlegt, wann fängt das dann eigentlich an tatsächlich, dass irgendwo Farben eine Bedeutung haben irgendwie für das Leben, kommt man ganz immer weiter nach vorne. Also man irgendwie endet jetzt nicht irgendwie bei der Entstehung der Blütenpflanzen oder des Farbensehens irgendwie von Tieren, sondern man muss immer weiter quasi nach vorne anfangen und kommt dann tatsächlich zur Entstehung des ersten Lebens. Also Cyanobakterien, wir nennen sie auch Blaualgen, die Photosynthese betreiben, sich quasi schon zum Licht orientieren. Das heißt, von der Entstehung des Lebens an, merkt man, war tatsächlich so eine Reaktion auf bestimmte Wellenlängen des Lichts schon enthalten. Und solche Dinge sind natürlich faszinierend. Also zu sehen, tatsächlich, dass das Farbensehen eigentlich auch was mit Leben an sich zu tun hat. Und umso komplexer das Leben wird, das war für mich dann die zweite neue Erkenntnis. Farbensehen, Farbwahrnehmung als Treiber der Gehirnentwicklung kann man sich irgendwie so gar nicht vorstellen. Wir denken immer Sprache oder Denken. Das kam aber alles sehr spät. Man muss sagen, komplexe Gehirne sind tatsächlich entstanden durch die Entwicklung auch oder die Notwendigkeit, auch Informationen von den Sinnen zu verarbeiten. Ja, und von unseren Augen kommen heute tatsächlich so viele Informationen rein, wie wir in einem modernen Breitbandanschluss verarbeiten. Und dafür brauchen wir leistungsfähige Gehirne. Und das sind natürlich tolle Erkenntnisse zu sagen, okay, also dass immer mehr Farben verarbeitet werden müssen tatsächlich von Lebewesen, bedeutet auch Verarbeitungssysteme wie komplexe Gehirne, die dann entstehen. Und damit kann man Evolution natürlich auch wieder nochmal von einer ganz anderen Perspektive denken.
In Ihrem Buch schreiben Sie ja unter anderem, dass ich zitiere jetzt mal, mit ansteigendem Dampfgehalt färbt sich der Himmel weißlich und nimmt schließlich einen düsteren Grauton an. Und wir spüren diese Licht- und Luftveränderungen an Symptomen wie Antriebsmangel und Depression. Also soweit jetzt das Zitat. Inwieweit beeinflusst da jetzt das Wetter unsere Geruchs- und Geschmackswahrnehmung, wie jetzt zum Beispiel von Whisky? Also nehme ich jetzt Whisky bei Sonnenschein anders wahr als zum Beispiel an einem regnerischen Tag?
Das ist ganz interessant. Da muss man auch, um zu verstehen, was eigentlich unsere Sinneswahrnehmung irgendwie tatsächlich mit dem Genuss von Whisky zu tun haben, muss man natürlich auch schauen, dass es ja nichts ist, was wir quasi trinken, um zu überleben, ja, sondern wir trinken es quasi aus Genuss. Ja, und der Genuss wird tatsächlich von allen Sinneswahrnehmungen zusammen hergestellt und von dem, was in unserem Kopf auch vorgeht. Und Sinneswahrnehmung, auch wie Farben, leben von Assoziationen, also positiven Assoziationen. Also was stellen wir uns vor, was passiert in unserem Kopf, wenn wir tatsächlich den Whisky spüren, wenn wir ihn im Mund haben, wenn wir ihn vor unserem Mund irgendwie haben, wenn wir ihn riechen und so weiter. Und dann müssen wir wissen, dass alle Sinneswahrnehmungen sich gegenseitig beeinflussen. Das heißt, die Farbe verändert den Geruch, verändert den Geschmack und umgedreht ist es tatsächlich so, dass wenn wir etwas haben, was irgendwie negativ riecht, dann tatsächlich auch den Farbton wieder irgendwie negativer bewerten. Das heißt, wenn man jetzt Whisky zum Beispiel sieht, muss man sagen, es ist ein ganzheitliches Sinneserlebnis. Also wir nehmen das Getränk wirklich mit all unseren Sinnen wahr und das Schmecken ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Der wird aber immer sehr weit nach vorne geschoben. Ich denke, wir werden aber heute rausfinden, eigentlich wie diese Sinne irgendwie auch zusammenarbeiten und was eigentlich dazu gehört, wirklich ein ganzheitliches Erlebnis zu haben.
Weil Sie jetzt auch gerade ganzheitlich ansprechen, die Farbe des Whiskys ist ja das eine, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt raus und trinke meinen Whisky draußen oder mache das Fenster auf, mein Whisky trinke und Sonne kommt rein oder es regnet stark, geht starker Wind, der Himmel ist grau, hat das Unterschiede, also wie ich den Whisky wahrnehme, dass ich zum Beispiel sage, bei Sonnenschein schmecke ich die Aromen oder er schmeckt mir grundsätzlich besser als jetzt, wenn jetzt schlechtes Wetter ist, kann man das so pauschalisieren?
Man kann natürlich nichts pauschalisieren, aber man kann so Zusammenhänge aufdecken, die dann vielleicht auch jeder Whisky-Trinker oder Whisky-Trinkerin so für sich vielleicht auch wiedererkennen kann. Also die Frage, wie geht's mir zum Beispiel? Natürlich hat die Farbe auch des Wetters, aber auch der Luftdruck und alles, was mit dem Wetter zu tun hat, was auf unseren Körperzustand, das beeinflusst unseren Körperzustand, das beeinflusst unsere Gedanken und so weiter, die Stimmung, in der wir Whisky genießen, unseren Hormonhaushalt natürlich auch. Das heißt, wenn es so ein grauer, regnerischer Tag ist, dann sind wir auch nicht richtig munter. Ja, dann wird nicht viel Serotonin ausgeschüttet. Dann sind wir quasi noch so in so einem Schlafmodus. Irgendwie Schlafhormone dominieren im Körper. Wir sind irgendwie müde und dann genießen wir natürlich auch Whisky ganz anders, als wenn wir zum Beispiel einen hellen, lichten, blauen Tag haben, die Sonne scheint. Das ist irgendwie auch eine hohe Lichtstärke. Dann merken wir, okay, wir sind eigentlich aktiv. Ja, wir sind irgendwie in einem Modus, wo wir eigentlich gerne was tun wollen. Und dann ist die Frage, ob das vielleicht für uns am besten ist zum Whisky trinken, würde ich sagen, dann lieber erstmal was machen, so ein bisschen vielleicht auch diesen Bewegungsdrang irgendwie ausarbeiten und dann den Whisky lieber irgendwie genießen, wenn man so ein bisschen in einer ruhigeren Stimmung ist. Also zum Whisky trinken würde ich sagen, nicht helles Licht, nicht eine kalte, eine wache Atmosphäre, nicht vielleicht irgendwo in der Sonne trinken, sondern sich tatsächlich irgendwie so ein bisschen in eine Wohlfühlatmosphäre begeben, also dass so ein bisschen auch der Serotoninspiegel sinkt, so ein bisschen irgendwie die Ruhe irgendwie auch kommt, so dass dass wir irgendwie auch das Innere so ein bisschen irgendwie auch spüren, nicht so stark vom Äußeren abgelenkt sind. Und dann kommt natürlich im Prinzip auch die Frage, es darf auch nicht zu dunkel sein, weil wir dann natürlich dann auch wiederum nicht richtig sehen, was wir trinken. Und das verändert natürlich auch den ganzen Genuss.
Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es ist ja entscheidend für den Whisky-Genuss oder sagen wir mal, dass ich ein tolles Genusserlebnis habe, dass ich den Raum entsprechend auch einrichte, um mich wohlzufühlen. Kann man das so zusammenfassen?
Genau, weil im Prinzip muss man überlegen, es geht um ein Erlebnis, also zu sagen, okay, also was für eine Stimmung, was für eine Atmosphäre ist eigentlich toll, um Whisky zu trinken. Wenn man mal in so einer Destillerie war, ich hatte selber auch mal das Glück, in meinem Studium war ich in Großbritannien und bin dann auch mal nach Schottland gefahren, um mir solche Destillerien anzuschauen. Und wenn man natürlich in den Kellern steht und dann hat man den Geruch und dann hat man die Holzfässer und hat so ein bisschen das gedämpfte Licht, dann merkt man natürlich, dann schmeckt der Whisky irgendwie auch nochmal ganz anders. Und da ist natürlich die Frage, an was möchte man denken? Ja, weil auch unsere Gedanken natürlich auch das Erlebnis irgendwie verändern. Ja, das heißt, wenn das nicht dazu passt, ja, zu dieser Ruhe, zu dieser Würde irgendwie auch, die dieses Lagern irgendwie über Jahre irgendwo dieses Getränks irgendwie haben und dieses liebevolle Zubereiten und auch dieses gedämpfte irgendwie Licht, was dann dazu kommt. Also wenn das nicht zusammenpasst, dann kann das auch sein, dass wir den einfach in uns hineintrinken und gar nicht so richtig irgendwie mitbekommen und den würdigen können. Das heißt, so ein Erlebnis, wo wir sagen, das bereitet uns optimal vor, das ist eigentlich auch wie beim Essen, dass wir sagen, dieses, was davor passiert eigentlich, bevor wir irgendwie essen, bevor wir uns auf so einen Genuss einlassen, das ist mindestens genauso wichtig dann wie der Genuss selbst. Also die Atmosphäre, würde ich sagen, da ist natürlich irgendwo so ein kennen wir, so ein alter Holzboden, das ist irgendwie so ein gedämpftes Licht, das ist irgendwie so ein bisschen irgendwie auch so eine Wellness, so eine Wohlfühlatmosphäre und so weiter. Es können ruhig auch so ein paar frische Farbakzente drin sein. Es kann auch irgendwo natürlich irgendwie noch andere Farben, die irgendwie wiederum gut zusammenpassen, irgendwie mit hinzukommen. Aber ich glaube, so dieses Setting erstmal zu sagen, ich mach's mir irgendwie, ich nehme mir, wenn ich ein gutes Getränk habe, einfach irgendwie wirklich auch das mit und trink das irgendwie in einem Raum, der irgendwie dazu passt. Das ist ein großer Teil des Whisky-Genusses, sicher.
Weil Sie jetzt auch sagen, so Holzboden und den Raum so gestalten und Farbakzente setzen, da fällt mir jetzt auch ein Zitat aus Ihrem Buch ein. Da schreiben Sie zum Beispiel, eine himbeerfarbene Wand kann unseren Appetit ebenso anregen wie der Anblick einer Frucht. Gibt es dann Farben, die sich jetzt für ein Zimmer, in dem man isst oder in dem man auch ja, Genussmittel wie Whisky zu sich nimmt, anbieten?
Das ist natürlich, da kommen wir zu einer der biologischen Funktionen, die tatsächlich die Farbe auch hat. Das ist nämlich, dass sie unseren Stoffwechsel, unser Verdauungssystem auf das vorbereitet, was gerade kommt. Das merken wir, wenn wir zum Beispiel im Dunkel essen oder trinken, dann merken wir auch, dass wir keinerlei Vorbereitung haben auf das, was kommt. Und insofern ist die Nahrung auch sehr viel schwerer verdaulich. Auch wenn wir das entfärben würden, würden wir merken irgendwo, also Whisky jetzt zum Beispiel aussehen lassen würden wie Wasser, was eigentlich chemisch kein Problem wäre. Wenn wir merken, der Geschmack ändert sich grundlegend und der Geruch ändert sich auch. Und dann merkt man schon, wenn wir darauf gehen, merkt man schon, okay, ich kann tatsächlich mit Farbe, also sowohl des Getränks wie aber auch der Umgebung, das Sinneserlebnis manipulieren. Das setzt sich ja nicht nur aus Geschmack zusammen. Es gibt ja so dieses Vorurteil, dass Farbe ändert den Geschmack, aber man muss sagen, größter Teil eigentlich ist immer auch das Riechen, wenn man Whisky-Genuss hat. Also das merken Sie, wenn Sie mal schwer erkältet sind und Whisky trinken, dann kriegen Sie kaum noch was mit von der Qualität. Das heißt, ein ganz großer Teil beim Erlebnis ist das Riechen. Und das Riechen, das Schmecken, die Farbe, aber auch das Erlebnis, das im Mund zu haben, also das tatsächlich das haptische Erlebnis mit der Zunge, so ein ölig oder so ein glatter Abgang, dann merkt man auch, das ist so ein ganzheitliches Sinneserlebnis und die ganzen Sinneswahrnehmungen beeinflussen sich gegenseitig und das Ganze dann vielleicht noch mit den Gedanken, die man hat, also kann man es genießen, ist man relaxed, kann man sich darauf einlassen oder trinkt man so im Nebenher vielleicht in sich rein oder hat man eine gute Unterhaltung und hat man vielleicht auch gute Musik, was einem halt so ein bisschen Entspannung irgendwie auch bereitet und das Whisky trinken angenehm macht und dann merkt man, okay, das kann ein Erlebnis werden und der Whisky ist vielleicht schon längst getrunken, aber ich habe immer noch dieses Erlebnis, ich habe immer noch für mich irgendwo das war gut und das nehme ich zum Beispiel mit aus meiner ersten Erfahrung mit Whisky in dieser schottischen Destillerie. Ich habe bis heute dieses Erlebnis, irgendwo da Whisky getrunken zu haben, das kann man Jahre, Jahrzehnte irgendwie mit sich herumtragen und ich glaube, darum geht's ja eigentlich. Also wirklich etwas für sich zu schaffen, wo man sagt, okay, wenn ich daran denke, das ist eine angenehme Erinnerung und das möchte ich wieder tun, aber ich möchte mir auch Zeit dafür nehmen, ich möchte es auch genießen können und ich möchte auch irgendwie die Umgebung und es muss alles passen, es muss alles stimmen.
Aber wenn ich mir jetzt wenn so eine schöne Wohlfühlatmosphäre, wie Sie es jetzt beschreiben, einrichte, zum Beispiel, ich richte mir jetzt mein eigenes, rein hypothetisch, mein eigenes Whiskyzimmer zum Verkosten ein, wo ich Freunde einlade und zum Verkosten, mache ich mir natürlich auch Gedanken, wie ich das einrichte. Bieten sich da bestimmte Farben für die Wände zum Beispiel an? Also macht das zum Beispiel jetzt, also nur fällt mir jetzt spontan ein, also macht das Sinn, der ein oder anderen Wand so eine helle goldgelbe Farbe, wie jetzt Whisky typischerweise ist, macht das Sinn, die so zu streichen oder hat das für einen Whisky-Genuss eigentlich kaum Auswirkungen?
Ich werde es eher umgedreht machen und würde sagen, der Whisky hat ja die helle goldgelbe Farbe. Also je nachdem, was da quasi das für eine Whisky-Sorte ist, hat man natürlich unterschiedliche Farbnuancen. Da kommen wir bestimmt noch zu. Aber die Whisky-Farbe selber muss vor dem Hintergrund gut rauskommen. Also auf keinen Fall jetzt den Whisky imitieren, sondern tatsächlich eher zu überlegen, okay, also dunkles Holz oder irgendwie ein entsprechender, schöner, naturgewebter Teppich zum Beispiel. Irgendwas, was so wertige Materialien sind, was zu einem wertigen Produkt einfach passt. Nicht zu grell. Ich hatte ja gesagt, dass unser Stoffwechsel vorbereitet wird, zum Beispiel irgendwie auch durch die Farbigkeit unserer Nahrung. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel etwas bekommen, was eher nach Kalorien aussieht, ja, dann fährt bei uns zum Beispiel auch der Zuckerspiegel irgendwo runter und dann kriegen wir richtig Heißhunger und Appetit auf sowas. Das heißt, auch die Farbe des Whiskys kann uns natürlich auch und ist auch oft so, dass sie uns den Appetit auf das Getränk nochmal anregt. Also wenn wir den eine Weile angucken, dann kriegen wir auch mehr Lust, das zu trinken, als wenn wir den quasi irgendwie gar nicht sehen würden und würden den einfach dann irgendwie auf den Tisch gestellt bekommen. Das heißt, diese Vorbereitung, dieses Anschauen, dann passiert was in unserem Körper. Das heißt, Blutzuckerspiegel, Verdauungssäfte werden angeregt und so weiter. Lust irgendwie entsteht, Appetit entsteht und so weiter. Das ist natürlich so ein bisschen das Zelebrieren irgendwie von dem Trinken, das Würdigen irgendwie auch tatsächlich irgendwie von einem Getränk und Atmosphäre, wie gesagt, gedämpftes Licht, wertige Materialien. Das kann ruhig auch ein bisschen konservativ sein. Das kann auch irgendwie, heute ist ja so ein Ökofarbtrend auch irgendwie wieder sehr am Kommen, dass man also mit solchen leicht vergrauten Farben, die zum Beispiel auch vergraute Grüntöne oder auch schöne so Ockertöne und so weiter, erdige Töne sind auch sehr, sehr gut als Hintergrund. Also eher einen schönen Hintergrund schaffen irgendwie zu dem goldgelben Getränk, aber auf keinen Fall die goldgelbe Farbe irgendwo imitieren. Also eine goldgelbe Wand wäre kontraproduktiv.
Wie schaut es mit dem Klassiker Weiß aus? Weil ich gehe mal, ohne jetzt wirklich Stichproben genommen zu haben, aber wie schaut es mit dem Klassiker aus? Also weiße Wandfarbe, weil ich glaube, das ist nach wie vor ja, die Hauptfarbe von den meisten Verkostungszimmern und auch Ladengeschäften. Wie steht da der Whisky-Genuss zu weißer Wandfarbe? Also ist das einfach nur Standard, weil es halt da ist, oder macht das auch irgendwas mit uns und mit unseren Sinnen in Bezug auf Whisky?
Ja, wir müssen sagen, dass Weiß ist eine Erfindung der Moderne. Also vorher waren Interiors nie weiß. Das heißt, wenn Sie mal ältere Wohnräume angucken, Bürgerhäuser, wo noch die Farben erhalten sind, irgendwo, das sieht man in Schlössern, sieht man das gut. Aber das war nicht nur bei der Oberschicht so, sondern es ging tatsächlich auch in die bürgerlichen Schichten hinein. Das heißt, Whisky wurde nie in weißen Räumen getrunken. Der wurde nicht dafür entwickelt, nicht dafür gemacht, sondern sie haben eher Erdfarben. Ja, das sind so klassische, also von erdigen Grün über ein erdiges gelbes Ocker, über ein rotes Ocker, über Holztöne, Ledertöne und so weiter. Das sind so Interiors, in denen irgendwie der Whisky irgendwie tatsächlich auch entwickelt wurde, in der klassisch auch über Jahrhunderte getrunken wurde. Und das Weiß ist tatsächlich eine Erfindung der Moderne. Wir haben ja heute dieses Titanoxid zum Beispiel als ein Pigment, was irgendwie alle Farben dominiert. Also der größte Teil aller Pigmente, die irgendwie verkauft und verstrichen oder auch irgendwo anders hineingegeben werden, ist Weiß heutzutage auf der Welt. Und das ist keine neutrale Farbe, sondern Weiß ist eine kalte Farbe, ist eine kühle Farbe, ist eine Farbe, die Räume weitet, die Räume tatsächlich auch aufhält. Das passiert ist aber auch eine Lichtfarbe, also im Sinne einer Lichtfarbe, also diesem hellen Weiß irgendwie der Sonne, ist es auch so, dass wir keinen richtigen Halt bekommen in die Räume. Also es ist keine Anlehnfarbe, keine Geborgenheit, kein Wohlfühlen. Und deshalb finde ich für Whisky absolut ungeeignet. Ich würde also nie zu einem weißen Raum raten, sondern dann den Raum, wenn er hell sein soll, so ein bisschen sandig vielleicht die Wände abtönen. Ja, und dann vielleicht auch nochmal eine schöne vielleicht eine schöne Farbe irgendwie noch reinbringen, die nochmal so einen Akzent setzt, auch gut zum Whisky passt, also einen schönen ockerfarbenen Erdton zum Beispiel mit dazu nehmen. Und dann ist dieser goldgelbe Whisky einfach ein ganz anderes Erlebnis. Vielleicht auch ein paar Materialien, die irgendwie was ausduften, also so ein schönes Holzparkett zum Beispiel, oder Holzdielenboden, der auch so ein Holzgeruch noch irgendwie entfaltet, oder irgendwie auch Leder wäre irgendwie toll. So, das sind so Sachen, die eigentlich auch für Whisky-Verkauf oder Whisky-Genuss irgendwie wichtig wären.
Da kommt ja dann auch gleich mal viel dazu. Am besten, wenn die Holzdielen dann noch knarzen oder die feste Haptik des Leders, das ist so nur so ein ganzheitliches Sinneserlebnis. Wie sieht es dann aber eigentlich so aus mit der Glasfarbe der Flaschen? Weil das ist ja auch so ein typisches Element, was eine Farbe trägt und was ja zwangsläufig mit jedem Whisky daherkommt. Weil typisch jetzt für die Whisky-Industrie sind da so entweder Flaschen aus farblosem Glas, grünen oder braun. Also das sind so die Klassiker. Es gibt da noch ein paar Ausnahmen, aber die drei sind, ja, bilden so die Mehrheit an Whisky-Produkten ab. Welche Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung hat eine grüne oder eine braune Flasche, aus der dann goldgelbe Flüssigkeit läuft? Oder hat die Flaschenfarbe überhaupt Einfluss?
Ja klar, ich denke, jede Farbe im Raum hat Einfluss. Irgendwie natürlich irgendwie die Flasche des Getränks oder also die Farbe des Getränks oder die Farbe der Flasche natürlich irgendwie den größten Einfluss. Das heißt, das, was wir als Menschen lernen, so nach unserer Geburt, ist tatsächlich Inhalte, also Erlebnisse, innere Erlebnisse tatsächlich irgendwo von äußeren Merkmalen abzuleiten. Ja, das heißt, wir schauen uns etwas an und haben dann, man kann es Vorurteile nennen oder überhaupt irgendwie Vorannahmen. Und wenn wir die nicht hätten, dann könnten sie kein Glas heben, weil sie wüssten nicht, wie schwer das ist. Das merkt man bei kleinen Kindern. Also die schmeißen dann erstmal alles um oder können die Dinge nicht richtig in den Mund stecken, nicht richtig. Also sie müssen alles quasi in irgendeiner Weise erstmal ausprobieren, um Vorannahmen zu machen. Das ist beim Whisky natürlich genauso. Das heißt, wir schauen das an und haben sofort irgendwie, das rutscht sofort in eine Schublade. Also das klassifiziert sich sofort als, ist ein wertiges Produkt, ist ein älteres Produkt, ist und so weiter. Und da ist natürlich alles, was sie da machen, irgendwo sind Hinweise. Das geht vom Titel natürlich los, wie sie das benennen, was sie draufschreiben auf die Flasche. Das geht vom Etikett irgendwie weiter, die Flaschenfarbe, aber auch die Farbe des Getränks dann letztendlich selber. Also das sind alles Hinweise. Und unser Gehirn arbeitet tatsächlich irgendwo fieberhaft die ganze Zeit, das zu klassifizieren, das einzuordnen. Und davon kommen wir auch nicht mehr richtig weg. Das heißt, wenn Sie einen Whisky mal als billig bewertet haben, Das kann man sich ganz schön bei solchen wahrnehmungspsychologischen Versuchen irgendwie vorführen. Also man also sagt, man schenkt jemandem was ein, wo er die Flasche nicht sieht und sagt, das ist jetzt hier quasi ein günstiges Getränk und so weiter, dann schmeckt der einfach auch günstiger. Ja. Und wenn Sie die Farbe verstecken, dann haben Sie irgendwie ganz große Probleme, tatsächlich auch die Whisky-Sorte noch irgendwie zu schmecken. Das heißt, wir haben natürlich Whisky-Sorten, die sind wir gewohnt, die haben wir irgendwo, wenn wir da nicht Neulinge sind, die kennen wir so und damit sind Menschen quasi, da sind die dran gewöhnt und wenn man dann auf einmal die Flasche ändert, hat man auch immer den Eindruck, da ist irgendwas mit dem Produkt ist verändert, also irgendwas auch mit dem Innenleben stimmt nicht. Deshalb ist es tatsächlich wichtig, wie lernen wir das kennen und wenn das schon immer eine grüne Flasche hatte und eine bestimmte Farbe, dann ist es natürlich auch so beim Kunden so, dass man das damit abgespeichert hat. Also dann wäre zum Beispiel eine Änderung ja des Erscheinungsbildes würde irgendwie dann auch dazu führen, dass der Kunde dann erstmal irgendwie konsterniert ist und sagt, was haben sie denn jetzt wieder gemacht? Das war doch irgendwie alles genauso, wie ich das wollte. Also das, wir merken, wir sind da im Prinzip, wir freuen uns auch drauf, ja, und wir wollen nicht, dass da in irgendeiner Weise dran rum experimentiert wird, wenn wir mal ein gelungenes Produkt für uns gefunden haben. Das heißt, man muss dann unterscheiden zwischen Menschen, die vielleicht Whisky-Neulinge sind oder die vielleicht andere Sorten ausprobieren wollen. Also die machen sich natürlich erstmal Vorstellungen anhand von dem, was da an äußeren Merkmalen da ist, was das für ein Produkt sein könnte, vergleichen das auch mit anderen Produkten. Deshalb ist es ja auch immer ganz interessant, wenn zum Beispiel günstige Produkte das Erscheinungsbild von teureren Produkten imitieren. Ja, dann hat man schon halb gewonnen.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, das heißt, wenn ich jetzt einen Whisky statt aus einer grünen, aus einer farblosen Flasche ausgieße, werde ich vermutlich andere Aromen entdecken, als hätte ich die grüne verwendet.
Genau, Sie werden jedes Mal, wenn Sie was ändern, werden Sie wahrscheinlich ein anderes Erlebnis haben. Das kann manchmal relativ stark sein. Ja. Und manchmal ist vielleicht auch kaum was zu merken. Das kommt drauf an. Wenn Sie als zum Beispiel bestimmte Noten jetzt, einzelne Noten irgendwie haben und versuchen, die mit entsprechenden Assoziationen so zu stärken, ja, dann können Sie natürlich in dem Augenblick, wenn zum Beispiel die Farbe, bleiben wir mal bei einem Produkt wie Wein zum Beispiel, wenn Sie bestimmte beerige Noten haben, ja, und diese beerigen Noten auch quasi in den Wein färben, dann schmeckt der einfach auch beeriger und so weiter. Wenn Sie beim Whisky jetzt zum Beispiel den etwas dunkler machen, dann schmeckt der auch irgendwie vielleicht ein bisschen rauchiger, dann schmeckt der vielleicht auch ein bisschen mehr nach bisschen holziger und so weiter und ein bisschen älter, ja, als er ist. Das ist nicht viel. Aber das sind so Nuancen, die man tatsächlich auch ändern kann. Deshalb wird ja Whisky auch gerne gefärbt, um zum Beispiel auch ein Alter vorzugeben, was er vielleicht noch gar nicht irgendwie selber erreicht hat oder eine Lagerungsweise vorzugeben, die vielleicht nicht wirklich auch durchgeführt worden ist. Also man versucht, positive Produkteigenschaften zu imitieren, um damit tatsächlich auch natürlich beim Kauf ja irgendwie einen Vorteil zu bekommen, so ein hochwertiges Produkt zu finden, aber auch tatsächlich auch beim Trinkgenuss irgendwie auch Änderungen zu haben.
Wir haben jetzt an der Stelle die ganze Zeit so vor allem über Farben auf festen Oberflächen gesprochen bisher. Also wir haben Wände angesprochen, wir haben Flaschen angesprochen und Sie hatten es jetzt gerade schon angesprochen, die Farbe des Whiskys selber, das heißt die Farbe einer Flüssigkeit. Macht man da in der psychologischen Farbanalyse eigentlich Unterscheidungen, ob man jetzt von der Farbe einer Flüssigkeit oder von festen Oberflächen spricht?
Ja, das ist auf jeden Fall für uns auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir natürlich an der Farbe erkennen, ja, ist das jetzt irgendwie eher dunstig, ist das irgendwie eher flüssig oder ist das eher ein fester Stoff, den wir da vor uns haben. Das heißt, bevor wir den angefasst haben, nehmen wir alle anderen Hinweise auf, um uns irgendwie eine Vorstellung zu machen, irgendwie was für eine Art Physis eigentlich da dieser Stoff hat. Und das, wir könnten gar nicht so schnell reagieren irgendwo. Wir müssten immer sehr, sehr vorsichtig laufen, sehr, sehr vorsichtig tasten, wenn wir nicht im Prinzip diese Erfahrungsgrundlage hätten. Also insofern funktioniert das ja auch, dass Sie, wenn Sie eine Decke dunkel streichen, dass die runterkommt, dass Sie, wenn Sie Räume irgendwie weiß oder irgendwie im hellen Blau streichen, dass die Wände nach hinten rücken, dass die, wenn Sie wieder die dunkel streichen oder eher erdig streichen, dass die dann eher so ein bisschen wieder zu auf und zu kommen und so weiter. Das heißt, es passiert tatsächlich was in unserem Gehirn. Und so ist es natürlich auch beim Whisky. Das heißt, wenn Sie tatsächlich die Farbe ändern des Getränks, ja, und sagen, Sie gehen eher Richtung kristallklar, Ja, und dann ist es natürlich so, dass bestimmte Aromen, ja, bestimmte Dinge, die nachher irgendwie passieren, wenn man im Mund haben oder wenn man auch vor dem Mund haben, also wenn man schon die Nase irgendwie mit dabei ist, dass bestimmte Dinge gestärkt oder auch geschwächt werden. Also Sie können ein Produkt nicht völlig ändern, aber Sie können es schon spürbar verändern.
Wenn man jetzt die verschiedenen Farben einfach mal von Whisky anschaut, da gibt es ja unglaublich viele Nuancen und viele Töne. Wenn man jetzt aber mal im Gegensatz zu die so ganz klare Farben anschaut, blau, grün, rot und so weiter, das sind das ja alles Farben, die wir mit ganz bestimmten Dingen assoziieren. Also rot ist zum Beispiel Gefahr, blau ist Vertrauen und so weiter. Und wenn man jetzt die natürliche Farbe von Whisky anschaut, all seinen Facetten und Nuancen, gibt es da auch was das bei uns auslöst? Also ja klar, wie gesagt, es gibt zwar Dutzende farbliche Nuancen und Facetten, aber gibt es da auch sowas ähnlich wie rot Gefahr und blau Vertrauen? Gibt es auch was so eine typische Whisky-Farbe bei uns auslöst?
Ja, das ist nicht so. Also man hat tatsächlich irgendwo bei den Farben, das ist ja auch eines der Grundthema meines Buches gewesen, dass wir so eine Art Gedächtnislandkarte für alle Farben in unserem Gehirn haben. Das ist relativ komplex und jede Farbe hat auch so verschiedene Areale. Ja, und je nachdem, was wir vor uns haben, also wie der Kontext ist, Kontext Whisky zum Beispiel, rückt jetzt Rottöne nicht in Richtung Blut oder Gefahr, sondern rückt Rottöne eher so in Richtung süß und lecker und würzig. Ja, also Rot ist für uns bei Nahrungsmitteln eigentlich immer etwas, das kennen wir so, das ist reif, das ist irgendwie voll vom Geschmack, das ist irgendwie süßer, das ist irgendwie aromatischer, also es ist wie so ein Geschmacksverstärker Rot tatsächlich bei Nahrungsmitteln. Und so funktioniert das auch beim Whisky. Das heißt, umso rötlicher das wird quasi, wenn Sie das vom Kristall klar irgendwie einfärben, so Richtung Kupfer oder Terrakotta oder so ein Hennarot, dann merkt man irgendwo, das ist so ein richtiger Geschmacksverstärker und das ist tatsächlich auch etwas, was es so ein bisschen würziger macht, so ein bisschen irgendwie auch aromatischer macht. Und wenn sie dann noch dunkler werden, also so Richtung Pariser Rot oder Sienna oder Espresso gehen, dann wird es tatsächlich eher so ein bisschen dieses leicht rauchige, ja, angebrannte, so dieses, was beim Fass auch irgendwie drin ist, also so ein ganz herber Geschmack, der dann wieder stärker rauskommt. Wenn sie wieder heller werden, ja, also Richtung der klareren Töne gehen, der gelblicheren Töne, so Goldgelb, Mais und so weiter gehen, dann wird er wieder etwas frischer, etwas klarer. Und sie kriegen so ein bisschen irgendwie auch jetzt in die Gegenrichtung irgendwie auch diese Schwere irgendwie raus. Er wirkt ein bisschen leichter, vielleicht auch ein bisschen, man hat das Gefühl, da ist irgendwie nicht so viel Alkohol drin und so weiter. Das kennen Sie ja auch, dass man dann im Prinzip bei Produkten, die jetzt auch alkoholreduziert sind, auch eher hellere Töne nimmt oder auch die Sättigung runternimmt und so weiter. Das heißt, das ist auch ganz interessant, also dass man da auch richtig mitspielen kann mit diesen Farben. Ein Problem ist natürlich, wenn man das künstlich macht, weil dann erzeugt man tatsächlich so widerstreitende Wahrnehmung, das heißt irgendwie Widersprüche. Das heißt, der Geschmack, der Geruch sagt uns was ganz anderes als die Farbe und das ist kein tolles Erlebnis. Das heißt, wichtig wäre, dass man tatsächlich darauf achtet, dass der Geruch, der Geschmack, auch das, was man nachher irgendwie auf der Zunge also und am Gaumen spürt, also dieses haptische Erlebnis und die Farbe ein Produkt charakterisieren, also ein und dieselbe Sprache sprechen und versuchen, Eigenschaften, die einem wichtig sind, zu stärken.
Vielen Dank an die schottische Whisky-Destillerie Glendronach für die Werbepartnerschaft in dieser Episode. Glendronach liegt tief in den schottischen Highlands und stammt aus einer Zeit, lange bevor Single Malt Whisky weltweit erfolgreich wurde. Bereits 1826 floss aus den Brennblasen der Destillerie feinster Whisky, auch wenn er aromatisch mit den High-End-Genusserlebnissen heutiger Zeit nicht viel gemeinsam hatte. Heute sorgt das besondere Fasshandwerk bei Glendronach dafür, dass Whisky-Fans einen der aromatischsten Single Malts im Glas halten. Ein Nosing-Glas, 2-4 Zentiliter Glendronach-Whisky hinein und zahlreiche Aromen entdecken. Vielen Dank an Glendronach für die Werbepartnerschaft in dieser Episode. Und bitte genießt verantwortungsbewusst. Sie haben jetzt auch gerade Ihr Buch nochmal angesprochen. Da schreiben Sie ja zum Beispiel auch an einer Stelle, die Wirkung von Farben werden von Herstellern systematisch eingesetzt, um das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen und den Absatz ihrer Produkte zu erhöhen. Wenn ich diesen Satz jetzt mal weiterdenke, könnte man ja auch sagen, also jetzt mein Zitat als Ergänzung zu Ihrem Zitat, und wenn das Produkt nicht die gewünschte Farbe hat, hilft man mit Farbstoff nach, um auf diese Weise den Absatz zu erhöhen. Stimmt das? Also kann man das so sagen?
Ja, das hat zwei Aspekte. Also einmal ist es natürlich so, dass wenn wir nicht mehr in kleinen Mengen herstellen, sagen wir mal für uns selbst und unsere Freunde oder für das Dorf und so weiter, sondern sagen, wir stellen in großen Mengen ein Produkt her, dann merkt man natürlich, okay, ich habe einfach Veränderungen zum Beispiel irgendwo, ja, also im Geschmack oder in den Farben oder und so weiter ist das Produkt nicht konstant, ja, weil ich habe immer wieder verschiedene Grundstoffe, die ich da reingebe und die sind nicht immer alle homogen. Ja, wenn ich sie homogen haben möchte, dann muss ich bei den Eigenschaften, die der Kunde auch wahrnimmt, tatsächlich die Homogenität herstellen. Ich muss also tatsächlich bei Geschmacksstoffen, Geruchsstoffen und Farbstoffen irgendwie dafür sorgen, dass das Produkt irgendwo nicht jedes Mal anders aussieht, nicht jedes Mal anders schmeckt und riecht. Ja, das ist ein Problem, was natürlich dann die industrielle Herstellung tatsächlich von Produkten insgesamt hat. Man muss also versuchen, die Produkte zu homogenisieren, weil der Kunde sonst den Eindruck hat, irgendwie also heute, ja, was haben sie denn da noch wieder gemacht oder so, das ist doch nicht das, was ich hier irgendwie haben wollte und so weiter, das sieht doch ganz anders aus oder das schmeckt irgendwie auf einmal heute irgendwie merkwürdig und das ist natürlich eigentlich bei einem Naturprodukt ganz normal. Also keine Ernte von Grundstoffen, von Lebensmittelgrundstoffen ist die gleiche. Ja, irgendwo Dinge, die wir quasi natürlich anbauen, die schmecken, die riechen immer anders, die auch die Farbigkeit ist anders, hat ja auch was mit dem Reifeprozess zu tun. Da sind natürliche Farbstoffe drinne, die werden hergestellt und so weiter. Ist es ein guter Sommer, ist es ein schlechter Sommer, ein regenreicher oder eher ein trockener? Und jedes Mal würden Produkte anders aussehen. Also da geht's schon mal los, dass sich tatsächlich mit der Industrialisierung in der Nahrungsmittelindustrie hat sich tatsächlich auch der Gebrauch von Farbstoffen verbreitet. Am Anfang waren sehr viele giftige Farbstoffe noch dabei, also das wusste man nicht, war natürlich im guten Glauben. Dann wusste man es irgendwann, wollte aber die nicht rausnehmen, hatte irgendwie Probleme. Heute gibt es Überwachungsmechanismen, müssen alle genehmigt werden. Da können wir also relativ sicher sein. Beim Whisky ist es ja hauptsächlich dann Zuckercouleur, was verwendet wird. Das ist also ungefährlich, dient aber auch dazu, zum einen natürlich zu sagen, das Produkt ja, bleibt in den Eigenschaften für den Kunden konstant. Also der kriegt das, was er quasi bestellt ist, was er bestellt hat, was er gewohnt ist und so weiter, immer in der gleichbleibenden Qualität. Das ist ja nicht natürlich. Das ist aber auch nur die eine Seite. Ja, die andere Seite ist natürlich, wen wundert es, dass findige Hersteller natürlich gesagt haben, okay, ja, also mein Produkt ist nicht so lange gelagert, sieht vielleicht deshalb auch nicht so aus. Aber wenn ich da entsprechend Farbstoffe reinmache oder auch irgendwie nochmal so ein bisschen das nach Holz schmecken lasse oder das Rauchige mit einbringe künstlich, dann kann der vielleicht mithalten und ein weniger geübter Kunde wird das vielleicht gar nicht bemerken. Und da ist natürlich jetzt für Manipulation ja von solchen Produkten Tür und Tor geöffnet. Und dann muss man natürlich sehen, im Prinzip, wird das dann nur gebremst davon, dass dann Kunden sagen, nee, also Sachen, Produkte, wo so viel drin ist, die kaufe ich nicht. Oder es gibt Verordnungen, wo man sich dann quasi von den Herstellern einigt, nur bestimmte Zusätze irgendwie zu erlauben oder auch von vom Staatsseite her, dass irgendwie da Regulierungen stattfinden. Das hat eine ganze Weile gebraucht, bis tatsächlich jetzt wir zu Lebensmittelgesetzen gekommen und Verordnungen gekommen sind, die jetzt tatsächlich regeln, wer darf eigentlich was in seine Produkte hineingeben.
Und das Zuckercouleur, von dem Sie gerade gesprochen haben, das ist ja also der Farbstoff, der bei Whisky Anwendung findet oder bei manchen, bei einigen Standard-Whiskys Anwendung findet, wird ja auch als Farbstoff E150A bezeichnet. Und klar, wenn man da jetzt nur wenige, wenn man jetzt bedenkt, man gibt, oder der Hersteller gibt nur wenige Milliliter pro Fass da rein, da die geschmacklichen Auswirkungen sind von dem Farbstoff her selber, gibt es quasi nicht. Aber die optischen Auswirkungen, Sie haben es ja gerade angesprochen, sind enorm. Aber wenn jetzt dadurch die Farbe deutlicher und intensiver wird und so diese typisch goldgelbe, intensive Farbe bekommt, wird das dann nicht ja auch zwangsläufig übersetzt in bestimmte Aromen, die wir wahrnehmen? Also wenn der Whisky jetzt durch den Farbstoff eine dunklere und kräftigere Farbe bekommt, riech und schmecke ich dann nicht auch einen anderen Whisky, als hätte er das nicht?
Das ist richtig, dass genau das passiert. Wir müssen uns auch klar machen, dass die Farbe nicht nur dazu da ist, tatsächlich den Geschmack oder den Geruch zu ändern, sondern dass es sich um ganzheitliches Sinneserlebnis handelt, weil das wird oft irgendwie falsch gemacht, dass wir denken, die Farbe ist dazu da, ja, in irgendeiner Weise uns zu erzählen, wie irgendetwas schmeckt. Man muss aber sagen, dass alle Sinneseigenschaften tatsächlich dazu da sind, uns klar zu machen, ob dieses Produkt ja für uns bekömmlich ist zum Beispiel, ob es einen Nährwert hat und so weiter, was es für einen inneren anderes Erlebnis irgendwie vielleicht beschert. Also ob tatsächlich, wenn wir es denn dann irgendwie geschluckt haben, was dann damit in unserem Körper passiert. Das heißt, es sind alles, sagen wir mal so, Indikatoren, riechen, schmecken, mit der Zunge, mit dem Gaumen irgendwie tasten und tatsächlich auch die Farbe, die dann so ein ganzheitliches Erlebnis, das geht ja noch weiter, wenn es dann tatsächlich irgendwie durch unsere Kehle runterrutscht. Wir merken, wir haben es im Magen, auch da ist es noch nicht zu Ende. Auch da gibt es manchmal noch so ein wärmendes Gefühl. Dann merken wir, okay, das eine ist nicht dazu da, das andere quasi zu diagnostizieren, sondern alles zusammen muss tatsächlich so ein ganzheitliches Erlebnis haben, um zu sagen, okay, das war gut, das war für mich irgendwie angenehm, das ist durch und durch irgendwie für mich jetzt irgendwie mit Entspannung verbunden oder mit einer positiven Wirkung irgendwie, da komme ich irgendwie zu mir oder ich habe irgendwie für mich jetzt irgendwie was Besonderes, was für mich so ein Höhepunkt des Tages ist und so weiter oder was auch immer. Ich habe für eine Unterhaltung, das bringt irgendwie die Sache irgendwie in eine positive Stimmung. Also was ich mir davon verspreche, wird tatsächlich von diesem kompletten Sinneserlebnis irgendwie auch geschaffen. Und wenn ich irgendwas davon weglasse, also auch den Alkoholgehalt zum Beispiel reduziere, ändert sich auch wieder das Sinneserlebnis, nämlich das, was nachher tatsächlich im Körper passiert. Und dann merken wir, wenn ich an einem dieser Parameter herumstelle, dann ändere ich tatsächlich das Erlebnis und damit auch natürlich das ganze Produkt.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich kann durch Farbstoffzugabe so ein bisschen die Wahrnehmung verändern oder, ja, sagen wir, manipulieren. Aber ich kann jetzt quasi nicht aus einem, sagen wir, ich nehme jetzt ein farbloses Destillat, färbe es ein und mache damit aus einem minderwertigen Produkt ein Top-Produkt. Also so gravierende Unterschiede gehen dann mit Farbstoffveränderungen wieder nicht, oder verstehe ich das richtig?
Ja, man muss sich klar machen, dass es natürlich immer ein Teil ist und es ist immer die Frage, was ist der größte Teil zum Beispiel im Sinneserlebnis. Also wenn wir jetzt irgendwo vom Essen reden, ist natürlich der Geruch irgendwie ungemein wichtig. Geruch ist aber etwas, das kann man sich so vorstellen, ja, dann hat man so eine Idee, wozu Farbe eigentlich da ist. Stellen Sie sich mal vor, die Bienen und die Blüten, das ist ja auch so eine Interaktion. Ja, die Bienen gehen quasi auf große Entfernung, orientieren sie sich an der Farbe. Und wenn sie dann in der Nähe sind, dann ist dann der Geruch der Blüte auf einmal irgendwie ein ausschlaggebendes Kriterium. Ähnlich ist es ja bei uns. Das heißt, die Farbe ist quasi in dem Augenblick, wenn wir dann das Glas quasi irgendwie am Mund haben und mit der Nase drinne sind, dann übernimmt quasi irgendwo ja der Geruch erstmal ganz stark. Irgendwann, wenn wir es dann im Mund drinne haben, hinten auf der Zunge, dann fängt dann an auf einmal ja die Geschmacksknospen irgendwie das Erlebnis zu bestimmen und dann geht es irgendwie weiter und dann reagiert tatsächlich bei uns auch dann irgendwie der ganze Körper irgendwann auf das Produkt, was dann irgendwie in den Magen irgendwie runterrutscht. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist also so ein Nacheinander. Also am Anfang dominiert die Farbe als Sinneserlebnis, dann der Geruch, dann der Geschmack so das Tasten quasi, der Abgang. Und dann kommt quasi noch dann tatsächlich die chemische Reaktion irgendwie im Magen irgendwie, dass dann nochmal irgendwie so ein Impuls irgendwie durch den Körper schickt, so ein Wärmeimpuls auch, der dann da durchgeht und so ein Gefühl irgendwie einfach auch, dass sich im ganzen Körper einstellt tatsächlich. Und wenn man das als ganzheitliches Erlebnis sieht, dann versteht man das, glaube ich, auch irgendwie besser. Und wenn man sagt, okay, ich lasse jetzt eins dieser Teile weg oder vernachlässige das oder ich manipuliere an einem dieser Teile, dann manipuliere ich natürlich damit auch das gesamte Sinneserlebnis und die nächste Stufe. Also wenn ich die Farbe quasi ändere, dann habe ich schon quasi andere Informationen und das Geruchserlebnis steht dann quasi schon vor der Information, okay, ist vielleicht nicht so ein alter Whisky oder ist vielleicht weniger rauchig oder ist vielleicht irgendwo ein Stück weit weniger malzig und so weiter, was man so an einzelnen Nuancen irgendwie wahrnimmt. Das kann man tatsächlich mit ganz, ganz winzigen Nuancen im Farbton irgendwie schon stärken und kann damit auch das nachkommende Sinneserlebnis so ein bisschen irgendwie auf das Gleis schieben.
Das ist wirklich sehr interessant. Das setzt so das ganze Thema Farbstoff wirklich so einen neuen Kontext, wenn man das so als ganzheitliches Genusserlebnis betrachtet. Wenn wir uns jetzt mal an der Stelle so Tasting Notes anschauen, also quasi Verkostungshinweise, die jetzt Hersteller auf die Flaschen oder die offiziellen Pressemitteilungen schreiben, um mitzuteilen, dass ja was den Kunden in ihrem Whisky erwartet, da wird ja häufig auch über die Farbe des Whiskys geschrieben. Aber was jetzt aber kein Hersteller schreiben würde, wäre, dass der Whisky quasi eine uringelbe Farbe besitzt. Klar, aus naheliegenden Gründen würde das kein Unternehmen draufschreiben, auch wenn es ja quasi der Wahrheit entsprechen würde. Die würden dann eher schreiben goldgelb. Intuitiv würde ich jetzt sagen, klar, das macht Sinn, weil macht es ja auch keinen Sinn, Genussmittel mit irgendeinem ekligen Begriff zu assoziieren. Aber gibt es dafür auch eine wissenschaftliche Grundlage oder ist das nur Einbildung?
Das ist alles Realität. Ja, also muss ich klar machen. Es wurde ja tatsächlich irgendwo mit der Aufklärung, kennen wir von Descartes, wurden die Sinneserlebnisse ja so in so einer Art sekundäre Realität irgendwie verbannt. Und real ist ja für uns quasi dann seitdem in der Physik eigentlich nur Materie und Energie. Für uns Menschen, muss man sagen, ist das natürlich Unsinn, weil alles, was wir von der Welt erfahren, geht über unsere Sinne und wird dann im Prinzip vom Gehirn eigentlich nur interpretiert. Das heißt, Dinge, die wir tatsächlich über unsere Sinne erleben, sind natürlich genauso real wie das, was da als physische Flüssigkeit quasi in unseren Körper gelangt oder als chemischer Prozess dann tatsächlich sich dann irgendwie materialisiert. Das heißt, für uns besteht die Welt quasi irgendwie aus diesen Sinneserlebnissen und dem, was im Kopf passiert. Und deshalb ist natürlich auch das, was wir zum Beispiel sprechen oder was wir lesen, ja auch ein Teil von dem, was tatsächlich in unserem Gehirn passiert. Wenn Sie also den Wissen eine Farbe verpassen, die eher unappetitlich aussieht, dann wird das Getränk sich natürlich auch im Prinzip weniger gut verkaufen und es wird auch weniger Genuss haben. Wenn Sie den Namen ändern, ja, und dem Namen jetzt, wie Sie schon sagten, irgendwie eher Uringelb irgendwie draufschreiben, da gibt es übrigens auch ganz wunderbare Versuche dazu, also Gelbton, wo Sie zum Beispiel Käsegelb irgendwie sagen. Oder irgendwie, meinetwegen irgendwie Sonnenblumengelb und so weiter. Sonnenblumengelb wird sehr viel positiver als zum Beispiel Käsegelb für bestimmte Einsatzzwecke irgendwie geratet. Das heißt, es passiert im Kopf des Menschen etwas. Es sind alles Assoziationen, die wir im Kopf haben. Sie können natürlich genauso wie mit den Sinneswahrnehmungen auch mit Sprache, ja, Assoziationen schaffen. Also wenn ich mich über irgendwas Ekliges unterhalte beim Whisky trinken, kann mir das den Genuss genauso sicher verderben, wie wenn ich da irgendwie in meinem Glas vorher irgendwie was anderes drinne hatte oder so und das dann irgendwie sage, also da war vorher irgendwie das und das drinne. In dem Augenblick, wo ich das nicht weiß, ja, schmecke ich das nicht, ist mein Sinneserlebnis vielleicht völlig ungetrübt. In dem Augenblick, wo ich weiß, okay, der hat das Glas nicht abgewaschen, da hat schon andere draus getrunken, irgendwas, dann ist das Sinneserlebnis im Eimer, ja. Und deshalb ist ganzheitlich tatsächlich auch, geht tatsächlich weiter, ja, auf die Frage des Ambientes, in dem man das irgendwie zu sich nimmt, die Frage irgendwie auch der Ruhe, die man zum Beispiel irgendwie auch hat für sich. Also habe ich Zeit oder schütte ich das jetzt so hektisch irgendwie in mich hinein? Irgendwo habe ich irgendwie jemand, mit dem ich mich angenehme unterhalte oder genieße ich das lieber alleine? Irgendwo habe ich irgendwie Musik dazu an oder lausche ich irgendwie irgendwelchen Klängen der Natur oder vielleicht auch Stille irgendwo in der Richtung? Lese ich irgendwas Tolles dazu irgendwo oder was auch immer ich dazu mache, irgendwie wird tatsächlich irgendwie auch das Sinneserlebnis auch verändern. Insofern macht es Sinn, sich tatsächlich, wenn man Whisky trinkt, sich auch zu überlegen, was mache ich, ja, wenn ich den trinke? Wo trinke ich den irgendwo? Wann trinke ich den? Wie stelle ich mich darauf ein? Und wenn ich den herstelle, natürlich auch neben den besprochenen Sinneseigenschaften, die wir schon hatten, natürlich auch die Frage, was schreibe ich da auf das Etikett drauf? Ja, das ist irgendwie ein ganz wichtiger Punkt. Also der Name tatsächlich auch, wie benenne ich diese Farbstoffe? Ja, viele weigern sich ja tatsächlich auch überhaupt Namen zu geben. Das sind dann diese E-Stoffe, die draufstehen. Manche schreiben dann irgendwie noch Namen drauf. Am liebsten natürlich eher natürlich klingende Namen und nicht so synthetisch klingende Namen, weil das auch schon mal wieder einen Hinweis gibt, auch wenn das irgendwie überhaupt kaum einen Einfluss hat auf den Geschmack, ist natürlich, wenn da irgendwie etwas so wie Ammoniumsulfid draufsteht, das ist 150D, der zum Beispiel in der Cola ist, ja, klingt Zuckercouleur irgendwie doch ein bisschen angenehmer, dieser 150A, der im Whisky ist. Auch solche scheinbaren Kleinigkeiten haben Einfluss auf das, was der Kunde tatsächlich wahrnimmt und wie so ein Whisky bewertet wird.
Wie würden Sie dann generell Unternehmen oder Destillerien empfehlen, ihre Labels oder Verpackungen zu gestalten, um möglichst viele Kaufanreize zu setzen oder auszulösen?
Ich denke, das ist ein interessanter Punkt. Also Whisky ist natürlich auch ein Getränk, was natürlich irgendwie sehr stark auch mit Wertigkeit verbunden wird. Ne? Das heißt, Sinneserlebnisse, es ist ein Produkt, was kennt man ja auch aus der Werbung. Es ist langsam und man nimmt sich Zeit, wenn man das irgendwie verarbeitet und alle ja quasi warten und darauf, dass da ein gutes Produkt entsteht. Das war zum Beispiel schon geniale Idee für die Werbung. Also Zeit nehmen, warten, keine Hektik. Man nimmt gute natürliche Zutaten. Man nimmt irgendwie entsprechend auch irgendwie Fässer und einen alten Keller und nicht irgendwelche großen Edelstahltanks und so weiter. Also all diese Assoziationen, die mit Whisky-Werbung zum Beispiel auch verbunden sind, das sind natürlich alles Sachen, die tatsächlich so ein Produkt auch so eine Wertigkeit signalisieren. Also wer hat heute schon noch Zeit, ne? Gerade auch im Herstellungsprozess. Wer nimmt heute schon noch irgendwie gereifte Zutaten und sorgsam ausgesuchte Zutaten? Wer macht das Ganze noch mit Liebe und nicht irgendwie nur noch in hektischer Professionalität? Das heißt, das sind natürlich alles Sachen, wenn ich die quasi weiß, wenn die irgendwie sich mit dem Produkt verbinden, dann wird das Produkt auch wertiger. Das heißt, ich würde immer Farben nehmen, die wertig sind, ja, also die nicht irgendwie billig wirken, die nicht irgendwie grell wirken, sondern eigentlich eher trüb zum Beispiel, die mit Naturmaterialien zu tun. Das hatten wir ja schon mal. Erden, Sande, Leder, vielleicht auch Felle und so weiter. Also es gibt so eine ganze Reihe so von Naturprodukten, wo man sagt, okay, das sind eigentlich eher authentische irgendwie auch Produkte. Das sind Produkte, die irgendwie auch was mit Zeit, mit Tradition zu tun haben. Und ich glaube, das sind Sachen, die sich für den Whisky prinzipiell erstmal ganz gut eignen. Also auch für die Flasche, für die Farbe des Produktes, für die Schrift, die da drauf ist, die Typografie, das Etikett und so weiter. Aber auch für das Setting, in dem man das Produkt dann anbietet, verkauft oder auch probieren lässt. Also Licht wäre dann auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Also die Frage, inwieweit zum Beispiel das Licht irgendwie auch das ganze Erlebnis irgendwie steuert, weil Farbe und Licht muss man immer als zwei Seiten einer Medaille betrachten, weil Licht im Prinzip irgendwie alles färbt und Farbe im Prinzip natürlich auch leuchtet, also auch mit Helligkeit verbunden ist, kann man das eigentlich nicht trennen. Das heißt, Sie brauchen eine gute Beleuchtung. Wenn Sie Whisky zu Hause trinken, würde ich immer empfehlen, dass man sich so ein warm weißes Licht irgendwie hat. Das schönste Licht ist natürlich ein offener Kamin oder Kerzenlicht und so weiter, also offenes Feuer. Das hat so einen Farbwiedergabeindex von 100, sagt man in der Technik. Das heißt, 100% aller Farben können wiedergegeben werden, so ähnlich wie beim Sonnenlicht. Wenn Sie Farbwiedergabe haben von 90, das sind moderne LEDs, die sind schon ziemlich gut, dann hat man im Prinzip 90% aller Farben, die wiedergegeben werden können. Wenn Sie jetzt normale in den Laden laufen, sich eine LED kaufen, haben Sie ungefähr 80, da fehlen halt schon 20%. Und dann merken Sie, das ändert dann auch die Farbe. Das heißt, die Farbe des Whiskys wird ein bisschen verfälscht. Auch das, was Sie im Glas haben, sieht ein bisschen anders aus, wenn das Licht nicht stimmt. Also hochwertige Farbqualität und dann so ein warmweißes Licht. Wir haben ja quasi beim Licht, beim Tageslicht haben wir ja einen Wechsel. Das ist ja nicht quasi immer gleich weiß, sondern es ist, wenn es morgens aufgeht, ist es einmal so ganz bläulich, dann wird es sehr warm, tags, dann wird es wieder kühler Richtung Mittag und immer heller. So bläulich weiß, Tageslicht weiß nennen wir das. Und wenn dann die Sonne untergeht, wird es dann wieder relativ warm. Das nennen wir dann warm weiß. Und dann gibt es auch ein sehr warmes Weiß Richtung Sonnenuntergang. Das wird dann schon fast rötlich. Dann merken wir, okay, Entspannung. Zeit haben ist eher so für uns mit dieser Zeit so am Abend, am Nachmittag, am späten Abend verbunden. Dann ist also so ein schönes, warmes Licht irgendwie für uns eigentlich irgendwie total toll. Und auch ein bisschen gedämpftes Licht ist irgendwie wichtig, aber mit einer hohen Farbwiedergabe. Also das ist ganz, ganz wichtig, sowohl im Verkaufsraum, wie aber auch dann beim persönlichen Genuss.
Bei Wein heißt das ja, dass er deutlich fruchtiger und fruchtiger riecht und süßlicher schmeckt, wenn er nicht bei weißem, sondern bei rotem Umgebungslicht getrunken wird. Und auf der anderen Seite ist er würziger bei grünem oder blauem Licht. Wie sieht das dann bei Whisky aus? Also gibt es so eine Möglichkeit, das ebenfalls zu steuern? Also beziehungsweise welches Licht bräuchte ich da, um auch solche Effekte zu erzielen?
Ja. Also wichtig wäre tatsächlich beim Whisky auch, dass man auch nicht nur das Licht färbt, sondern tatsächlich auch an die Wände denkt. Weil genau diese Experimente, die Sie angesprochen haben, die funktionieren zum Beispiel gar nicht, wenn der Weinkeller weiß ist. ja, oder ganz dunkel ist. Das heißt, das Licht wird zum Hauptteil, was auf den Whisky nachher fällt, wird zum Hauptteil von den umgebenden Flächen reflektiert. Also gar nicht, es sei denn, Sie haben jetzt einen direkten Spotlight auf den Whisky, das wird keiner machen. Haben Sie wahrscheinlich eher, dass Sie die Wände anleuchten oder irgendwo auf den Tisch leuchten. Der Whisky eigentlich eher dann das Licht der reflektierenden Flächen kriegt. Und dann ist natürlich wichtig, dass sowohl die Lichtquelle eigentlich ein warmes Weiß hat, wie aber auch die Umgebung irgendwie schön warm irgendwie leuchtet. Weil wenn Sie die jetzt zum Beispiel eher kalt machen, eher bläulich machen und so weiter, dann kriegen Sie auch ein ganz bläuliches Licht und dann haben Sie so ein bisschen das, was Sie quasi so an gewohnten Erlebnis haben, wenn Sie den Whisky angucken. Also dieses warme, irgendwie malzige, was da irgendwie kommt über diese goldgelben Farben und so weiter, das reduzieren Sie natürlich. Können Sie sich vorstellen, wenn Sie das quasi die Gegenfarbe reingeben, dann fängt das an, sich zu neutralisieren. Also mit zu starkem kalten Licht nehmen Sie quasi auch dem Whisky wesentliche Produkteigenschaften weg. Die merkt man zwar nachher, wenn man es im Mund hat wieder, aber es ist dadurch, dass es quasi irgendwie schon so von der Vorbereitung irgendwie so keine Freude darauf gab, hat man im Prinzip, reduziert man tatsächlich auch ganzheitlich dann auch das Erlebnis. Würde ich also abraten, sowohl von Tageslichtweiß wie auch von zu kaltem Licht oder zu kalten Umgebungsfarben.
Aber das sind ja häufig so Farben, die man auch bei verschiedenen Händlern, sei es jetzt großen Ketten oder kleineren Händlern, ist ja häufig, Wände sind weiß, das Licht ist relativ kalt. Das beeinflusst ja dann quasi auch unsere Kaufentscheidung. Also wie müsste dann ein Händler seinen Laden beleuchten, um mehr Umsatz zu machen?
Ja, ich denke, das ist tatsächlich etwas, wo man noch sehr, sehr viel mehr tun kann. Das heißt, wenn man den Kunden so ein Stück weit einstimmt auf das, was dann später passiert, dann ist es natürlich auch für den Kunden irgendwie auch leichter, irgendwo irgendwie Entscheidungen zu treffen und er wird wahrscheinlich auch irgendwie sich schon mehr irgendwie auf das Produkt freuen und im Prinzip irgendwie unter Umständen auch mehr davon irgendwie mitnehmen, ja, und auch einfacher Entscheidungen treffen. Es macht also keinen Sinn, wenn man Waren, die ein bestimmtes Erlebnis generieren sollen, in einer Umgebung präsentiert, was irgendwie eher das Gegenteil generiert, also eher billig wirkt, eher kalt wirkt, eher bei Weiß höre ich oft irgendwie immer wieder von Kunden, die sagen, das wirkt lieblos, ja, also es ist irgendwie ungestaltet, eher lieblos und so weiter. Das trifft nicht auf alle weißen Räume zu, also es gibt durchaus auch gut durchgestaltete weiße Räume, wo das irgendwie auch tatsächlich auch passt. Aber es ist halt ein Unterschied, ob Sie Sneaker verkaufen oder halt irgendwie ein Produkt wie ein Whisky. Ich würde also davon abraten, tatsächlich irgendwie weiße Wände zu nehmen, sondern ich würde mich eher so auf so eine Ziegelfarben zum Beispiel irgendwo oder Holzfarben irgendwie verständigen. Sandfarben sind auch gut. Also so ein bisschen diese Kelleratmosphäre, so ein bisschen dieses Natürliche irgendwo auch an der Umgebung irgendwie schon. Also wenn Sie so Signale quasi aussenden irgendwo wie Zeit, wie natürlich, wie gesund, so warm und 40 und so weiter, dann bereiten Sie eigentlich so ein bisschen den Kunden schon vor, also stimmen Sie so ein bisschen ein auf das Sinneserlebnis und das würde ich auf jeden Fall raten, auch für Verkaufsräume.
Herr Büther, ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Das waren jetzt wirklich einige sehr interessante neue Blickwinkel auf den Genuss von Whisky und auch quasi, wie Sie es beschrieben haben, als ganzheitliches Konzept. Also war wirklich sehr, sehr schöner neuer Blickwinkel auf Whisky. Ich danke Ihnen.
Danke Ihnen auch.
Möchtest du nun noch mehr über Whisky erfahren, das heißt Hintergrundinfos zu den einzelnen Destillerien bekommen oder erfahren, welche Aromen bei welchem Herstellungsschritt entstehen, dann folge uns einfach auf Instagram. Auf unserem Account Eye for Spirits Whisky Club veröffentlichen wir mehrmals wöchentlich verschiedene Fotos und Infografiken. Den Link zu unserem Account findest du auch in den Shownotes dieser Episode. Viele Grüße und bis nächste Woche, Philipp.